Also wir brauchen genauso Visualität für politische Bewegungen, für Demokratie. Es ist natürlich ein bisschen ein Wettrüsten.
Am Werk. Ein Podcast der Genossenschaft Werk 762.
Herzlich willkommen zu dieser Folge. Diesmal geht es um Design. Wir haben uns hier gefragt, ob man demokratische Prozesse designen kann und ob man vielleicht sogar Sicherheit designen kann. Wir sprechen dazu mit Frau Professor Katrin Androschin.
Die mit ihrer Agentur Embassy zum Beispiel für eine Stadt ein Design gemacht hat.
Das war doch Be Berlin, oder?
Das war Be Berlin, genau.
Ah, da kann ich mich noch dran erinnern, das war großartig.
Aber auch im Kleinen. Es geht also dann auch um zum Beispiel die Spree und warum eine Stadt liebenswert und lebenswert sein kann, um das zu machen.
Und wir fragen uns, braucht unser Stadt vielleicht ein Update? Braucht der ein neues Betriebssystem? Ich bin Miriam.
Und ich bin Peter.
Wir beide diskutieren euch so ein bisschen durch diese Folge und ihr werdet merken, wir ringen selber mit den Themen und wir haben auch keine fertigen Lösungen, denn die gibt's wahrscheinlich gar nicht. Schön, dass das geklappt hat, liebe Katrin. Du bist Katrin Androschin und Professorin an der SRH für strategisches Design. Außerdem bist du noch Inhaberin der Agentur Embassy in Berlin. Mit in der Runde sitzt noch Bastian Matz von unserer Genossenschaft und ich frage mal, weißt du, was Katrin noch total Cooles in Berlin macht, was einen so richtig zum Frösteln bringt?
Na, in Berlin konkret, da hat sie eine ganz tolle Firma, wenn ich mich nicht irre, in der Nähe vom Potsdamer Platz oder sogar direkt am Potsdamer Platz, glaube ich. Und was ich noch weiß, aber ich glaube, das war nicht in Berlin, du bist auch noch irgendwo im Aufsichtsrat ehrenamtlich tätig. Stimmt das?
Ja, jetzt muss ich mich, glaube ich, mal zu Wort melden. Also erstmal vielen Dank für die Einladung und die schöne Einführung. In der Tat, Basti, ich bin in Mitte, aber noch mal viel näher am Auswärtigen Amt mit meiner Agentur Embassy Botschaft. Wir sagen immer, wir sind die Botschaft, die dem Auswärtigen Amt am nächsten liegt. Die marokkanische ist noch ein paar hundert Meter weit entfernt. Genau, und jetzt rate ich mal, Miriam, auf das Fröstlige, auf was du dich beziehst. Das könnte sein, dass ich in einem ehrenamtlichen Verein tätig bin, der sich um das Baden im Fluss bemüht. Nicht besonders erfolgreich im Moment, aber wir bleiben dran. Es geht darum, dass wir finden, dass man in der Spree in Berlin baden soll. Das nur mal so kurz. Ich bin tatsächlich auch in einem anderen Aufsichtsrat, aber das tut jetzt im Moment nichts.
Ja, ich habe in der Tat darauf abgehoben, auf das Flussbaden. Das fand ich nämlich total gut. Steht auch auf deiner Webseite, dass du da im Vorstand bist, meine ich, ne? Von Flussbaden e.V. oder bin ich da?
Flussbad Berlin.
Und warum macht ihr das? Weil ihr wollt, dass man die Spree wieder nutzt?
Wir glauben, und da hole ich kurz ein aus, wir glauben, dass man in Städten schwimmen können soll. Das kann man in Paris, das kann man in Kopenhagen, das wird man bald in New York und London können, da gibt es Pläne. Nur in Berlin ist es schwierig, weil wir auf sehr viele Barrieren stoßen, die vor allem in der Verwaltung liegen.
Und das ist ja völlig ungewöhnlich.
Aber ich bin da mal ganz positiv gesinnt. Alle sind Menschen und das ist ja auch so ein bisschen meine berufliche Tätigkeit mit meiner Agentur. Ich arbeite für Städte, ich arbeite für Länder, Regionen, Landkreise und da geht es darum, diese im Wettbewerb der Regionen fit zu machen und sie dabei zu unterstützen.
Da steigen wir gleich ein, denn bei uns geht es um das wunderschöne Thema Marken und Design. Wir sind ja alles Design-Thinker, aber nicht Experten zum Thema Marke. Ich habe heute Morgen gelesen, dass es in China eine Region gibt, die Greater Bay Area, sind so um die 80 Millionen Menschen. Das ist so deren Silicon Valley quasi. Und die stehen so für ein Zusammenspiel zwischen Technik, Talenten und Steuerung und so weiter. Jetzt wäre es ja toll, Berlin, ich habe ja lange in Berlin gelebt, da war ja das Motto eine ganze Zeit lang arm, aber sexy. Und Berlin ist eine Marke. Du bist auch eine Marke, wir sind alle eine Marke. Aber du hilfst ja auch Regionen, Marken zu werden, ne?
Nee, gut, die Frage ist ja nicht, wie Regionen oder Städte Marken werden, sondern sie sind vielmehr welche. Sie müssen sich diesem Wettbewerb automatisch stellen. Wir haben quasi einen Käufermarkt, was Regionen und Städte anbelangt. Ich beziehe das auch gern immer auf Richard Florida, ein Autor, der mal ein Buch geschrieben hat, The Rise of the Creative Class, aber auch andere Artikel und Bücher, in denen es darum geht, dass Städte und auch Regionen einen Wettbewerbsvorteil haben, wenn sie gebildete Wissen, Arbeiterinnen und Arbeiter haben, wenn kreative Interesse haben, sich dort anzusiedeln. Das heißt, Regionen müssen sich attraktiv machen, damit sie in einer schrumpfenden Demografie nicht an den gebildeten Menschen verlieren, die letztlich Innovationen vorantreiben. Und wir wissen, es gilt ja für fast alle Berufsgruppen inzwischen, wir sprechen von Fachkräftemangel. Also in Wahrheit haben wir Arbeitskräftemangel in allen Bereichen. Und deswegen müssen sich Städte und Regionen hier einfach aufstellen. Und es ist abzusehen, einige werden auf der Gewinnerseite, einige auf der Verliererseite sein. Und es ist ja immer nur die Frage, auf welche Seite schlägt sich das Mittelfeld? Miriam, du hast auch arm oder sexy gesagt. Das ist ja eigentlich nicht eine offizielle Marke der Stadt Berlin. Hat der Klaus Wowereit geprägt. Aber sowas kann ja auch zu einer Marke werden. Ich erinnere weit zurück. Roman Herzog hat, glaube ich, mal in einer Rede gesagt, Laptop und Lederhose hat sich auf Bayern bezogen. Und das ist von den 90er Jahren. Das gibt immer noch, wird immer noch zitiert. Stimmt. Oder eine Marke wie New York, I Love New York, ist eigentlich aus einer Kampagne entstanden. Genauso wie Be Berlin, das war über 10 Jahre die offizielle Marke von Berlin, die wir gemacht haben, die auch aus einer Kampagne erstmal entstanden ist und sich dann verstetigt hat.
Gerade dieses spannende Projekt Be Berlin, wir haben uns da vor einigen Monaten mal drüber unterhalten und ich erinnere mich ganz gut daran, wie du mir das erklärt hast. Und dann hatte ich das auf einmal vor Augen, diese Symbolik, die ihr dann auch dafür verwendet habt. Und auf einmal war es total präsent, so, ne? Also das ist ja eher etwas, was ich irgendwie so in meinem Unterbewusstsein die ganze Zeit wahrgenommen habe und dann diese ganzen, ja, dieses Wortspiel auch irgendwie in der Schreibweise hat mich total abgeholt. Ich will damit sagen, an unsere Zuhörer, wenn ihr das mal eingebt bei Google oder wo auch immer und das dann seht, dann ist das auf einmal total präsent. Dann denkt ihr so, ach, guck, das ist hier von der Katrin. Das kenne ich ja. Also das ist schon mal so der erste Effekt. Aber die Nachfrage, die ich eigentlich habe, ist, wie ist das damals zustande gekommen? Weil ich denke mir sehr lebhaft, dass auch dort die bürokratischen, vielleicht sogar auch politischen Hürden extrem hoch waren. Also wie bist du das überhaupt angegangen mit dir und deinen Leuten?
Ja, das war eigentlich ein offener Wettbewerb. Jede Berlinerin, jeder Berliner konnte sich da bewerben und eine neue Idee für Berlin entwickeln. Es war so ein zweistufiger Wettbewerb, den wir dann gewonnen haben. Aber wir haben gegenüber Leuten präsentiert, die einfach auch was verändern wollen und die Mut hatten. Wowereit hat dann irgendwann mal gesagt, ja, das machen wir jetzt einfach. Und Mut ist etwas, was wir generell mehr brauchen. Mut zur Veränderung, Mut, auch ein überschaubares Risiko einzugehen, damit wir die Welt voranbringen, sonst tun es andere. Und dafür brauchen wir auch Marken.
Ich war ziemlich lange bei VW und da weiß ich noch hier, dass die Marke VW war fast mehr wert als die physischen Fabriken und so weiter. Die Marke ist ja wahnsinnig wertvoll. Wir alle kennen diese Markennamen. Kann denn auch ein Land eine Marke sein eigentlich?
Ja, wir kennen es im Tourismus natürlich. Da wird es sehr gezielt gemacht. Baden-Württemberg ist bekannt. Wir sprechen alles also Hochdeutsch.
Stimmt.
Und das ist interessant, weil es nicht nur Tourismus ist. Es ist sehr wohl auch wirtschaftsfördernd. Es ist sowohl auch etwas, was Unternehmen anziehen kann, sich dort niederzulassen. Auch hier gilt der Wettbewerb der Regionen. Gerade ländliche Regionen oder Länder mit viel ländlichen Gebieten kämpfen natürlich darum, dass nicht alle in die Ballungsgebiete ziehen. Und dafür braucht es eben Kommunikation, die den Nutzen kommuniziert, die zielgruppenspezifische Ansprache macht.
Und ich weiß noch, Deutschland war immer Made in Germany, weltweit die Marke. Das ist ja jetzt irgendwie gerade nicht mehr so ganz das richtige Schlagwort für die Marke Deutschland. Falls es das überhaupt gibt, was hast du dazu als Markenexpertin? Wenn Trump hier investiert, immer Trump, ist ja auch langsam langweilig, ne? Können wir auch mal jemand anders nehmen. Irgendein Chinese, geht auch gerade nicht im Moment. Nehmen wir was anderes. Aber dann spielt ja die Marke vielleicht, das Label eines Landes auch eine Rolle.
Also klar, ich meine, die Schweiz macht sehr viel, um das Herkunftsland der Schweiz zu schützen. Deutschland macht immer wieder mal Versuche. Implizit ist sehr viel vorhanden. Deutsche Ingenieurskunst ist nach wie vor groß geschrieben. Deutsche Autos haben trotz aller Skandale immer noch einen guten Ruf. Deutsche Produkte werden als verlässlich wahrgenommen. Das ist immer noch weltweit ein Verkaufsargument. Aber klar, was das Thema Innovation anbelangt oder Geschwindigkeit oder Offenheit für Neue, da müssen wir vielleicht mal ein bisschen nachlegen. Oder erneuerbare Energien. China hat uns lange, lange überholt, was solche Themen anbelangt. Und ist absolute Führung, hat komplett Führung in dem Bereich übernommen, zum Beispiel.
Macht ihr denn den Fokus legen auf Deutschland im Sinne von, engagiert ihr euch in der Entwicklung innerhalb von Deutschland oder richtet ihr euch auch aktiv an EU-Partner oder seid ihr sogar international aufgestellt? Und was gibt es da für Unterschiede?
Ja, also wir haben vor allem Auftraggeber innerhalb Deutschlands, also Regionen und Städte. Dennoch, es gibt Städte wie Berlin, die natürlich nach außen kommunizieren. Letztes Jahr für Braunschweig gearbeitet, auch die zielen darauf ab, vor allem Fachkräfte im technischen Bereich anzuziehen als mittelgroße Stadt, die sehr viele Vorteile hat und die bislang vielleicht zu wenig kommuniziert wurden. Sie haben jetzt auch ihren Claim auf Englisch geändert mit uns. Ja, also oft geht es schon auch nach außen gerichtet, aber unser Schwerpunkt ist Deutschland bzw. der deutschsprachige Raum. Wir haben auch mal für die deutschsprachige Gemeinschaft in Belgien gearbeitet, eine Sprachminderheit, die aber ein eigenes Ministerium hat und ähnlich wie ein Bundesland in Deutschland ist. Und wir haben eine ganz tolle Zusammenarbeit mit ihnen gehabt und auch mit dem Ministerpräsidenten. Und wir helfen dieser Region, das ist eine Grenzregion zu Deutschland, sich zu profilieren.
Okay, wir haben gerade gehört, wie Katrin mit ihrer Agentur Embassy ganz Berlin geprägt hat und damit auch mich nebenbei gesagt. Aber dahinter steckt ja eine viel strategische Ebene. Es geht eigentlich um das Überleben von Regionen. Und haben Städte eigentlich heute noch eine Wahl, ob sie eine Marke sein wollen oder nicht, Peter?
Ich glaube nicht, dass sie eine Wahl haben. Sie sind schon Marken. Das haben wir ja auch von Katrin gehört, dass wir immer in einem globalen Markt zusammen sind hier. Und daher können die Städte nicht entscheiden, ob sie eine Marke sind. Sie sind im Zweifelsfall sogar auch eine schlechte Marke.
Aber eine Stadt kann man doch nicht mit einem Turnschuhhersteller vergleichen.
Das kann man nicht, aber man muss natürlich irgendwo auch einen liebenswerten und einen lebenswerten Aspekt entwickeln. Hier zum Beispiel die Creative Class, wie das der Stadtforscher Richard Florida gesagt hat, anzuziehen hier. Und dann sind solche Projekte wie Flussbad Berlin natürlich von einer besonderen Wert und sie sprechen die Leute auch an.
Aber da liegt doch das Problem. Also irgendwie, also so Visionen sind ja toll. Weißt ja, wer Visionen hat, muss zum Arzt gehen. Aber da treffen wir doch auf die steilen Barrieren von Verwaltungen.
Ja, aber diese Barrieren der Verwaltung, die kann man auch eben auch überwinden. Und vor allem die Verwaltung muss sie selber überwinden und nicht nur liebenswert und nett sein. Man muss auch vielleicht transparent sein, auch vielleicht mit den Widrigkeiten leben und auch die erzählen. Das ist ja auch die Wirklichkeit, in der wir leben. Und das kann man eben nicht mit Risikoaversität oder Risikovermeidung oder absoluter Stabilität erreichen.
Ja, ich weiß ja nicht. Das scheitert ja nicht am bösen Willen von irgendwelchen Verwaltungsangestellten, sondern da geht es ja auch um rechtliche Abwägungen. So Schiffsverkehr, Wasserqualität der Spree. Ich sehe schon den ersten, der vom Schiff überfahren wurde.
Design im öffentlichen Dienst ist ja eine Sache. Und Verwaltung eine andere, aber wir sprechen gleich mit Katrin über das Thema Design und Bundeswehr und das ist ganz speziell. Jetzt kommt eine ganz gemeine Frage, Katrin. Wir arbeiten ja für den öffentlichen Dienst, wir sind Beamte und Soldaten und die Marke Bundeswehr, wie findest du die?
Ja, die Marke Bundeswehr ist definitiv im Umbruch. Aber das hat vor allem mit den Rahmenbedingungen zu tun und ich glaube, dass hier ganz viel auch Selbstbetrachtung notwendig ist und eigenes Selbstverständnis mal hinterfragen, neu denken. Ich meine, es gibt immer wieder gute Kommunikationskampagnen, auch momentan läuft wieder eine, die ich gerade gestern wieder gesehen habe, wo es um Führung geht, wo es darum geht, dass Menschen Verantwortung übernehmen sollen und auch können, also auch Mut zu sprechen, das zu tun, das ist ein guter öffentlicher Auftrag. Aber also es gibt gute Elemente in dieser Marke, aber auch hier, klar, wie kommt die Marke bei der Bevölkerung an? Wer kommt von dem Punkt, dass man etwas grundsätzlich interessant findet, bis hin zu wäre was für mich, bis hin zu einer echten Aktivität. Das sind ja mehrere Schritte. Und das ist ja auch, dass Marken nicht nur Senderkommunikation betreiben. Es muss ja dann letztlich auch ein Dialog stattfinden. Und Marken sind dann interessant, wenn da darin auch eine Verhaltensänderung passiert. Und da ist die Bundeswehr wahrscheinlich jetzt gerade so mittendrin auf dem Weg.
Dazu würde mich tatsächlich interessieren, weil ich habe da auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht, die armen Kameradinnen und Kameraden und auch Kollegen, die mit der Marke Bundeswehr betraut sind, die haben das bestimmt nicht leicht. Aus meiner Sicht machen die einen richtig, richtig guten Job. Aber das ist ja Design in einem Mikrokosmos. Weil das, was du gerade beschrieben hast, ist ja wirklich von diesem Hook, von diesem Anker setzen bis hin zu einer echten Wirkung, nämlich ich treffe eine Entscheidung, alles auf einen Punkt gebracht. Und zumindest für mich, gut, ich bin gebiased, ja, also ich bin da nicht neutral, aber ich stelle immer wieder fest, dass ich das ganz, ganz hervorragend finde, was sie da machen. Aber vielleicht könntest du an der Stelle als Expertin einmal konkret sagen, so nach dem Motto, wenn du jetzt General Katrin bist, was würdest du unseren Markenprofis mit auf den Weg geben, wo sie vielleicht noch mal mehr Licht drauf halten?
Es ist ja wichtig, mit Marken Vertrauen zu schaffen. Und das Schaffen von Vertrauen braucht ja Zeit, hat schon der Fuchs beim kleinen Prinzen gesagt. Dass das nicht von heute auf morgen geht. Das heißt, man muss immer wieder weitermachen und konsistent bleiben mit der Botschaft, also sich nicht anbiedern, nicht mal so sprechen, zu seinen Werten stehen und die auch nicht verbessern. Das sind alles Kommunikationsaufgaben, die über die Zeit passieren müssten. Und man darf sich auch natürlich nicht von der Politik mal in die eine oder andere Richtung ziehen lassen. Aber ich denke, das macht die Bundeswehr in ihrer Kommunikation oder in ihrer Markenkommunikation auch nicht. Aber es braucht Zeit. Und man muss Themen in den Ring werfen, sprich in die Öffentlichkeit, die vielleicht lang nicht ausgesprochen wurden. Und das muss man sehr behutsam machen. Schritt für Schritt. Bis es sprechbar wird, bis es ohne Polarisierung diskutiert werden kann. Das ist, glaube ich, wichtig.
Polarisierung, da bringst du mich auf ein anderes Beispiel, wo ich dich ja schon dahinter vermutet habe. Und das ist diese kleine, aber sehr feine Nachwuchsgewinnungskampagne vom BND. Die haben ganz, ganz tolle Plakate in letzter Zeit hier in Berlin gemacht. So nach dem Motto hier, wir suchen dich oder komm auf die andere Seite und so weiter. Da waren so ein, zwei Dinger dabei, großartig. Also da waren echte Profis am Werk. Und das fand ich einfach mal ganz erfrischend für diesen Sektor. Gerade diese Polarisierung oder dieses Mystische auszunutzen und das so richtig in den Fokus zu stellen. So nach dem Motto, wir suchen gar nicht alle, sondern wir suchen bestimmte. Und würde uns vielleicht auch gut tun, weiß ich nicht. Wie siehst du das? Denn ich bekomme das im Kameradenkreis durchaus mit, dass es da sehr unterschiedliche Meinungen zu gibt. So nach dem Motto, also wollen wir wirklich den ganzen Bevölkerungsquerschnitt ansprechen oder kämpfen wir nicht in Wahrheit eigentlich um die gleichen Köpfe wie die restlichen Mitglieder der Blaulichtfamilie zum Beispiel?
Ja, ich fand ja bei der Kampagne super das Plakatmotiv, das da hieß.
Ja, das war mega.
Terroristen.
Ja, genau.
MBD.
Ja, genau. Das war das, was ich meine. Ja, genau.
MBD. Und die Unterzeile war ja, finde sie mit uns.
Ja, genau. Ja, super, super genial, ja.
Das war toll. Ich muss aber sagen, die Kampagne ist gut. Sie war aber rein textlich. Und klar, es entsteht ein Bild im Kopf. Die Bilder im Kopf sind mächtige Bilder. Sie haben aber nicht die Chance genutzt, auch so auf der emotionalen Ebene zu kommunizieren mit Bildern, wie das die Bundeswehr auch macht. Und Basti, du hast ja gesagt, die fischen alle im gleichen Feld. Ich denke, das macht nicht. Es ist schon ein Unterschied, BND, Bundeswehr oder Polizei. Das sind schon andere Betätigungsfelder. Und alle, die sich damit befassen, können sich über diese unterschiedliche Kommunikation eben auch ein Bild machen. Weil sie sehen, wie ist diese Kommunikation? Bin ich überhaupt die richtige Person dazu?
Ja, als wir die Studie angefangen hatten, da waren ja einige Studenten sehr begeistert und überrascht. Ach, wir machen eine Studie mit der Bundeswehr zusammen zum Thema Design und Mobile InnoLabs. Und einige waren auch entsetzt. Also es polarisiert schon die Bundeswehr. Und dann wurde es ein wundervolles Projekt, was aber nicht ganz konfliktfrei abging. Also die Bundeswehr ist schon eine Marke, die konfliktbehaftet ist. Wie siehst du das als Markenexpertin? Kann man das durchaus auch nutzen?
Naja, konfliktbehaftet, das war einfach lang in Deutschland für viele Bevölkerungsgruppen nicht Thema. Wir haben ja alle an Frieden geglaubt und viele Menschen haben gedacht, es braucht die Bundeswehr nicht. Es braucht auch nicht Abschreckung, es braucht auch nicht Bereitschaft. Ihr kennt die richtigen Begriffe dafür. Alle haben immer gedacht, das muss nicht da sein. Und wiederum hier das Thema Vertrauen. Es braucht Zeit für die breite Bevölkerung, da die Meinung zu verändern. Zuerst mal denkt man sich, Bedrohung, das wird ja schon gut werden. Das sind alles so Biases, die Menschen eben haben. Dann denkt man sich, wird schon nicht so schlimm sein. Und all das ist natürlich nicht wirklich der Fall, wenn man nicht tut. Und nach sprechen ja Menschen auch an Stammtischen und in informellem Kontext über das Thema Bundeswehr und das Thema Wehrpflicht. Man muss einfach immer wieder darüber sprechen, um es zur Normalität werden zu lassen. Und Marke ist eben strategisch gezielt gewählte Botschaften in verschiedene Formate zu gießen und verschiedene Kanäle zu bedienen. Es dauert einfach, braucht einfach Zeit.
Ich könnte mir vorstellen, gerade beim Thema neuer Wehrdienst, ja, hochaktuell, ganz, ganz herausfordernd in Sachen Kommunikation an die Öffentlichkeit für unseren Minister. Was würdest du einem Auftraggeber empfehlen, wie er damit umzugehen hat, wenn man eben weiß, es ist irgendwo die Quadratur des Kreises? Was ist da dein Expertentipp an den Auftraggeber?
Ja, also ich finde es ganz wichtig, die Dinge nicht zu beschönigen, sondern sagen, worum es geht. Ehrlich sein, offen sein. Also eben, ich würde sagen, losverfahren, aber ich würde dazu ergänzen, dass wenn man dann ausgelost wird, dass man es machen muss. Und das kann man auch sagen. Ich finde auch, dass man ganz klar sagen muss, weil es geht tatsächlich darum, dass wir im Verteidigungsfall bereit sind. Und es geht einfach um wirklich transparente Kommunikation. Ich glaube, man muss alle zu Wort kommen lassen. Das ist schon wichtig. Aber man muss allen viele Argumente liefern, in nicht nur Presse, in Medienmitteilungen. Man muss beide Seiten beleuchten. Man darf es nicht werblich anlegen, sondern man muss es sachlich anlegen, damit jeder sich selbst ein Urteil bilden kann und das nicht sofort polarisiert und unsachlich wird.
Gut, jetzt haben wir über den Wert von Marken gesprochen, aber darf ein Geheimdienst wie der BND wirklich mit Slogans werben, wie wir suchen Terroristen?
Ich denke, er muss sogar damit werben. Aber es darf nicht alleine nur der Slogan sein. Das ist nicht ausreichend. Das muss auch die Sachebene dahinter angesprochen werden. Nicht nur emotional. Ich bin quasi ein Terrorist und werde beschäftigt. Und das muss auch wirklich die wirkliche Inhaltsebene angesprochen werden. Eine gewisse Wahrheit muss schon da sein.
Bei der Bundeswehr wird es dann aber ganz kritisch. Wenn es um den Dienst an der Waffe geht, darf Design dann zur Oberflächenkosmetik werden oder zu so einer Influencer-Marke? Ich weiß nicht, hier brauchst du doch eine wirklich schonungslose, brutale Ehrlichkeit, oder?
Absolut, das muss angesprochen werden und auch das muss man eben vernünftig ansprechen.
Danke, Peter. Im nächsten Teil gucken wir noch mal ein bisschen tiefer in die Bundeswehr rein und es könnte um einen kulturellen Unfall gehen, wenn nämlich Design auf Bundeswehr trifft. Aber ehrlich gesagt kann das auch ziemlich cool sein. Und es geht um Design von Demokratie.
Aber ich habe noch eine Frage, die mir wirklich so ein bisschen auf den Nägeln brennt. Ich habe dich ja als sehr, sehr lebensfrohen Menschen kennengelernt, voller Energie und Inspiration. Und ich kann mir aber eben auch vorstellen, dass auch eine Katrin durchaus mal mit ihrer Geduld am Ende ist im Zuge so einer Arbeit, die du da machst. Und da würde ich einfach mal sozusagen von den Extremen her denkend fragen wollen, was war bei deinem letzten Projekt sowohl das Nervigste als auch das Schönste, wo du sagst, das ist mir richtig im Gedächtnis geblieben, sowohl auf dem einen Ende als auf dem anderen Ende.
Also mir fallen jetzt verschiedene Projekte ein. Was ich einfach faszinierend finde, und Basti, da stehst du ganz vorne, ist eine Projektzusammenarbeit, wenn ein Projektpartner das Gegenüber ist, der super tolle Energie reingibt, extrem viel Vertrauen reingibt und ein tolles Erlebnis organisiert hat. In deinem Fall das Erlebnis der Studierenden, die Bundeswehr von innen kennenzulernen, indem wir wirklich 2 Tage bei euch verbracht haben, in Appen. Wir haben alles mitgemacht, wir haben alles gesehen, wir haben gelernt, wir waren Tag und Nacht unterwegs, haben Krisensituationen durchgespielt und haben super mit euch gefeiert. Das nochmal dazu zu ergänzen.
Das werden meine Jungs und Mädels vielleicht gerade gerne hören. Ja, die erinnern sich auch noch sehr, sehr gerne daran zurück, ja.
Hm. Ja, ja, wir waren ja dieser skurrile Haufen bei euch mit bunten Schals und Männer mit rosaroten Beanie-Bags, Uniform tragend, wohlgemerkt.
Ja, mit einem interessanten Verständnis für Pünktlichkeit übrigens. Ja, das war auch so eine kulturelle Frage.
Ja.
Irgendwie, ja.
Oh ja, oh ja.
Designer trifft Soldat, ja, das war spannend. Oder?
Nee, generell ist es toll, wenn alle mit voller Energie dabei sind. Ich habe Studierende, die auch mit hoher Energie dabei sind. Man muss sagen, vor allem außereuropäische Studierende haben viel mehr Hunger noch zu lernen, als manchmal die aus Europa kommen. Kann man nicht pauschalisieren, es gibt auch andere Fälle. Und das begeistert mich natürlich auch. Wo verliere ich die Geduld? Irgendwelche Leute, die versuchen, Teamwork mitzulaufen und wenig zu tun. Das sind kleine Dinge. Leute, die kein Interesse haben zu lernen. Aber wie gesagt, da bin ich wirklich, habe ich eine tolle Gruppe von Studierenden und das jedes Jahr eigentlich. Und wenn man nicht die volle Energie reingibt und als Studentin oder Student sein eigenes Leben verpasst, da werde ich ungeduldig. Mein Lehrkonzept ist ja auch zu sagen, wir arbeiten ergebnisoffen und ich selbst bin nicht Expertin in einem Feld, aber der Prozess wird uns leiten und wir werden eine Lösung finden, egal wie hochkomplex das Thema ist. Ich habe eine Vorlesung, die nennt Embrace Complexity, also das ist ein Umarme oder verinnerliche sie so weit, dass es dir Spaß macht, mit Komplexität zu arbeiten. Und in manchen Verwaltungsbereichen geht es einfach darum, dass die Leute so wenig wie möglich Risiko eingehen und sich selbst persönlich absichern, dass niemand in ihnen womöglich später vielleicht eventuell etwas vorwerfen
Ja, das ist ja unsere
könnte.
Welt, ne? Ja. Das ist, da leben wir in dieser Welt und die Welt draußen hat sich aber geändert. Da geht es jetzt eben darum, eine Passung zu finden oder diese interne Organisationsfeld auch gerade im öffentlichen Dienst zukunftsfähig zu machen. Und da wäre die Frage an dich, wie kann man sowas vermitteln? Du lehrst ja auch Design oder ihr entwickelt euch zusammen mit den Studenten anhand von Projekten dazu die Komplexität zu umarmen. Ne? Finde ich wundervoll. Wir versuchen das ja auch immer wieder bei uns. Es ist sehr schwer, weil wir einen geschlossenen Personalkörper haben mit Grundlagen aus dem letzten Jahrtausend. Was würdest du uns da denn empfehlen?
Ja, man muss ganz viel vermitteln. Es gelingt mir auch nicht immer, weil ich manchmal echt daran verzweifle. Aber ich glaube, man muss versuchen, diese zwei Welten zusammenzubringen. Das macht letztlich gute Organisationen aus, die kreativen Menschen und Leuten, die ganz vorne stehen, nah an den Nutzerinnen oder Kunden stehen, Freiraum zu geben, Handlungsspielraum zu geben und vielleicht sich auch ein bisschen mehr als Service zu verstehen, damit das Erlebnis für Kunden, Klienten, was auch immer es ist, ein gutes ist. So, um eben junge Menschen in ihre eigene Zukunft zu führen, braucht man auch Handlungsspielraum und muss auch neue Dinge machen. Man kann nicht immer nur in dem verhaften, was wir immer schon getan haben. Also es ist auch manchmal gut, Neues zu machen. Und man muss wahrscheinlich so unbewusste Ängste, die da existieren, vielleicht muss man die auch mal ansprechen und sagen, was kann denn passieren? Wir sind doch ein Team. Ziehen wir am selben Strang. Es ist wiederum Vermittlungsarbeit. Da gibt es keine, also es gibt nicht eine magische Formel, denke ich.
Ja, jetzt ist bei uns die Schwierigkeit, Verwaltungshandeln ist schriftlich. Das meiste passiert schriftlich. Man sieht sich eigentlich kaum selten zur Abstimmung von irgendwelchen Prozessen oder Ähnlichen. Da sind wir ja schon mittendrin im Design. Sowas neu zu designen ist ja eine tolle Gelegenheit, dass man diese Prozesse nimmt oder user-centric vorgeht und ganze Verwaltungsprozesse neu designt. Das wird ja zum Teil schon gemacht. Und jetzt mache ich einen Riesensprung zum Thema Sicherheit. Wie kann man Sicherheit designen? Geht das überhaupt? Das fasziniert mich auch, das Thema. Was meinst du? Oder ihr?
Ich glaube, man muss dabei bleiben, Prozesse zu gestalten und Prozesse nutzerzentriert zu gestalten. Was wir oft vergessen, dass zum Beispiel Beteiligungsprozesse werden oft designt und bedienen dann letztlich doch immer wieder die gleiche die gleiche Blase von doch den gebildeten Menschen, die sowieso schon irgendwo mit politischer Beteiligung zu tun hatten. Für Menschen, die vielleicht bindungsferner sind oder weniger damit zu tun hatten, ist die Einstiegsbarriere immer noch zu hoch. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir für bestimmte Bevölkerungsgruppen, die normalerweise von Beteiligung ausgeschlossen sind, weil sie einfach sich um ihr Leben kümmern müssen und keine Zeit dafür haben, dass wir da Zugänge schaffen. Dass wir also auch für die gestalten, nicht die üblichen Verdächtigen sind, wenn es um irgendwelche politischen partizipativen Prozesse geht. Und da müssen wir vielleicht die Leute abholen, wo sie sind.
Weil das Ergebnis dadurch besser wird oder weil wir dadurch Partizipation ermöglichen oder beides?
Na, weil wir erstmal Partizipation ermöglichen für Leute, die normalerweise nicht mitmachen. Und weil wir letztlich dann auch Vertrauen zurückgewinnen. Weil dann heißt die da oben wir da unten, sondern wir sind auch dabei. Das ist ja das Problem, dass es eine kleine Gruppe von Menschen gibt, die entscheiden. Dann gibt es einen erweiterten Kreis, die auch gefragt werden und zufällig darauf antworten. Und dann gibt es die vielen, die sich nicht gefragt fühlen, weil der Zugang nicht da war. Weil sie in ihren Lebenswelten nie auf diese Themen stoßen. Und das ist auch ein Design-Thema, dass man eben dahin gehen muss, wo die Leute sich nicht abgeholt
fühlen. Aber das heißt, Entschuldigung.
Ich glaube, es ist schon eine Bringschuld.
Aber das heißt ja für mich jetzt, ist ein sehr abstraktes Thema natürlich, aber das heißt für mich, man kann Sicherheit gestalten, damit Vertrauen auf vielen Ebenen entsteht und ein Sicherheitsgefühl, sagen wir so.
Ja, genau. Also es gibt ja so Triggerpunkte, das hat Steffen Mau gut beschrieben in seinem Buch. Er nennt es eben so, es gibt bestimmte Themen, die sofort emotional polarisieren. Und das hat vor allem damit, also das eines der Themen ist, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, weil man nicht dabei ist oder weil man nicht gefragt wird oder weil man das Gefühl hat, es wird einem keine Beachtung geschenkt. Und wir müssen eben immer wieder in kleinen Schritten versuchen, zu erreichen, dass dieses Gefühl bei Menschen nicht entsteht. Weil sonst haben wir nur Polarisierung und wir wissen, wo polarisierte Kommunikation hinführt.
Ich glaube, den letzten Punkt, der betrifft viele unserer Hörerinnen und Hörer auf eine gewisse Art und Weise. Denn ich glaube, der gerade ganz viele, so der normale Sachbearbeiter, der normale Büroassistent, vielleicht auch Leute aus dem Haushalt, Controlling, die alle Teil des großen Getriebes sind. Ich glaube, da ist bei allen schon so dieses Gefühl da, ach, ich kann, ich kann eh nichts ausrichten. Also hast du da irgendwie einen konkreten Praxistipp?
Ja, ich würde einfach sagen, wie ich schon meinte, die Leute dort suchen, wo sie sind. Und nicht sie auf irgendeine Behördenwebsite versuchen.
Ach, das wäre die einfache Lösung, schade. Wir waren bei Sicherheit und für mich hört sich so an, als ob das genau das Gleiche halt für demokratische Prozesse gilt, die gleichen Prinzipien im Grunde genommen, Teilhabe und so weiter, die Leute dort abholen, wo sie sind. Und dann wären wir auch bei Design von Demokratie, nicht Verständnis, aber wo geht die Demokratie hin jetzt in Zeiten von Social Media?
Ja, Gestaltung von Demokratie ist natürlich erstmal Gestaltung von miteinander sprechen können und ein Diskurs führen, der nicht destruktiv ist. Also wir müssen auch lernen zu debattieren. Ich habe letztes Jahr spontan so eine politische Debatte in meinen Unterricht eingebaut, um den Leuten zu helfen, also wissende und produktive Debatten zu führen. Also das müssen wir als Gesellschaft wieder lernen und das nicht gegenseitig immer mit Schimpfwort bewerfen. Auch wenn es im Moment in der Weltöffentlichkeit schon passiert.
Jeder erinnert sich an Franz Josef Strauß.
Wir müssen gegenhalten.
Danke. Good point.
Aber ich meine, eins ist klar, wir müssen auch ein bisschen aufrüsten. Wenn wir anschauen, wie die sogenannte neue Rechte sich in Sachen Markenbilder darstellt, also wie sie visuell und strategisch kommunizieren, ja, dann, also nehmen wir Beispiel die identitäre Bewegung, die hat echtes Corporate Design. Die hat ein Logo, das eine Geschichte erzählt, hängt mit den Spartanern zusammen und leicht verständliche Kommunikation. Die nutzen Videoblogs, Musikvideos, natürlich Social Media in allen Bereichen. Und da müssen wir schon gegenhalten. Also wir brauchen genauso Visualität für politische Bewegungen, für Demokratie. Wir müssen die gleichen Kanäle nutzen. Wir müssen genauso Geschichten erzählen, emotionale Narrative schaffen. Das ist ganz klar. Das ist natürlich ein bisschen ein Wettrüsten. Aber aufgrund der Geschäftsmodelle der großen Tech-Unternehmen müssen wir um Aufmerksamkeit werben, indem wir eben Videos machen, Kurzvideos machen, indem wir mit Alltagsthemen, also indem wir unsere Botschaften mit Alltagsthemen verbinden.
Müssen wir dazu KI-Profis werden? Sollte das in die Laufbahnausbildung im öffentlichen Dienst integriert werden, um gegenhalten zu können?
Ja, wir müssen auf jeden Fall KI-kompetent sein. KI ist ja überall und auch natürlich viel im Kommunikationsbereich. Die Berufe, für die ich ausbilde, die verändern sich zurzeit komplett. Absolut, müssen wir. Wir müssen KI selbst nutzen und wir müssen sie erkennen, wir müssen damit umgehen können.
Ja, wir dürfen vieles eben nicht im Dienst, deswegen machen wir vieles außerhalb des Dienstes, um da fit zu werden. Und das kostet natürlich Zeit, ne? Das heißt, das ist ja eine schwierige Lage, gerade eine Zwickmühle. Und ich musste irgendwie vorhin gerade an Trump denken, der Stadien begeistert, der hat's einfach drauf, sorry, ne? Aber der kann Leute emotional begeistern und Bilder schaffen. Das ist ja nicht unser Style in Deutschland. Also müssen wir da auch so ein bisschen unseren Stil finden, ohne jetzt in Richtung den meisten bekannten Franz Josef Strauß zu gehen. Aber da müssen wir ja einen neuen Umgang mitfinden. Wir sind da ja noch ein bisschen so im Kindergarten und sehr hilflos, scheint mir so zu sein. Ne?
Ja, man muss vielleicht auch einfach mal klein anfangen. Das ist auch so, also Komplexität bewirkt ja manchmal, dass Leute völlig paralysiert sind und gar nichts mehr machen. Ich kenne das auch in der Arbeit mit Städten und Regionen. Wenn die Aufgabenstellung sehr groß wird, die Komplexität sehr hoch wird, dann ziehen sich viele in die Bewegungslosigkeit zurück oder machen nur minimale Dinge. Also es ist schon besser, wenn man sagt, jetzt fange ich mal mit kleinen Schritten an. Ich habe mit meinem Masterstudiengang letztes Jahr mit der Europäischen Kommission zusammengearbeitet. Wir waren in Brüssel und sind dann nach Berlin zurückgekommen und haben uns überlegt, wie kann man europäische Werte wieder vermitteln, sodass sie bei den Menschen ankommen, dass sie die Alltagsrelevanz verstehen. Und da geht es nicht um diese groß angelegten Kommunikationskampagnen, wie die Kommission sie macht, wo in 27 Ländern die gleiche Botschaft vermittelt werden will, was dann im kleinsten gemeinsamen Nenner endet, sondern wir haben letztlich dann ganz spezifische Projekte gemacht, die europäische Werte mit Einzelthemen kommunizieren, vermitteln. Wir haben über das Selbstverständnis gesprochen, dass Trinkwasser überall verfügbar ist. Wir haben Stadt und Land verbunden, Frauen befähigt. Also wir, das haben die Studierenden gemacht. Und man muss irgendwo klein anfangen, aber es muss konkret sein. Wieder, man muss Zugänge schaffen, die dort sind. Wo
und
die,
nicht
wo
in Orwell-Sprech übergehen, denn das, da schalten ja alle ab. Also dieses, sag mir, was ich denken richtig soll, das funktioniert ja irgendwie nicht mehr heute, ne?
Nee, ja, akzeptiert genau. Ja auch niemand.
Ja, zum Schluss waren wir ja nochmal ganz tief drin in dem Thema strategischen Design und den damit verbundenen Schwierigkeiten. Wahrscheinlich befinden wir uns schon mittendrin in so einem visuellen Wettrüsten. Was meinst du, Peter?
Ja, glaube ich auch. Gerade bestimmte Bereiche wie die neuen Rechten nutzen alle Mittel und Wege und auch teilweise sehr professionell aufbereitet, um ihre Botschaften zu senden.
Was ist so die Antwort von der Demokratie? Wie ich das sehe, sind das so diese 50-seitigen Verwaltungsvorschriften, ja? Vielleicht muss man die übersetzen.
Ja, wir entweder übersetzen oder schauen, wie man ins Gespräch kommt. Und zwar nicht nur um des Sprechen willens, sondern eben auch um Inhalte zu vermitteln. Auch vielleicht unliebsame Inhalte, das hatten wir ja schon vorhin mal, dass man die Wahrheit ab und zu mal vielleicht auch transportieren muss und nicht nur, damit es der Bürger versteht, sondern damit der Bürger auch sieht, wo er selbst drin ist und
also
wo er mithelfen kann.
Können wir da unterstützen beim Design von demokratischen Prozessen?
Sicherlich, indem wir die Räume schaffen, indem wir gestalten können, indem wir die KI-Kompetenz für uns selber nutzen, indem wir diesen Orwell-Sprech verhindern, den du immer so gerne ansprichst. Also dieses Kauderwelsch, wie die Studenten das auch gemacht haben, frisches Wasser aus dem Wasserhahn ist das Thema und nicht nur die Wasserqualität als solches.
Aber da frage ich mich wirklich, ob wir hier nur eine schicke Oberfläche jetzt gerade designen oder ob wir da tief in das Betriebssystem reingehen müssen.
Da müssen wir, glaube ich, wirklich rein, ja. Das ist nicht von der Hand zu weisen, aber manche Sachen sind auch einfach gut oder sind auch schon erreicht worden. Darauf kann man auch mal stolz sein. Das darf man auch transportieren und das muss nicht so unter ferner Liefen laufen. Das kann man mal rausstellen.
Also wir ringen auch selber um diese Themen. Wir sind alle live dabei und ärgern uns ja immer wieder mal über schlecht designte Prozesse. Wir hatten hier den ersten Teil von unserer Folge mit Dr. Katrin Androschin, der Expertin für strategisches Design. Und Achtung, da gibt es natürlich, wenn es einen ersten Teil gibt, auch noch einen zweiten Teil. Wir lassen euch erstmal mit euren eigenen Schlüssen in den Tag floaten. Bis zum nächsten Mal und dann geht's auch wieder um Perspektiven. Vielen Dank, Miriam.
Und Peter, Dankeschön.